Hallo Luca.
Hi.
Hallo alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Linksgrün versifft. Heute reden wir über das Thema Frauen im Film. Falls ihr Anregungen habt, Feedback, Fragen, was auch immer, könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren unter hallo@linksgrünversifft.net. Grün mit UE. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt in unsere zweite Folge.
Linksgrün versifft.
Genau, man muss dazu sagen, bevor wir loslegen, vielleicht einmal als kleiner Disclaimer, wir reden hier über westliche Filme und über das westliche Kino, also vor allem geprägt durch irgendwie die USA und Europa, und wir reden über Frauen in einem binären Sinn, also wir gehen wahrscheinlich nicht so sehr darauf ein, vielleicht nur am Rande, über sozusagen verschiedene Geschlechterrepräsentationen oder andere Minorities, ja, nur um das vorwegzunehmen.
Genau, super. Dann, ja, vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, warum es überhaupt wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass Filme oder auch Serien oder insgesamt die Popkultur einen sehr großen Einfluss auf uns als Gesellschaft hat. Also oft sagen Medienschaffende, dass es einfach ein Spiegel der Gesellschaft ist. Aber ich bin der Meinung, dass da eher eine wechselseitige Beziehung besteht. Und dadurch ist es problematisch, wenn eben da ja, eine bestimmte Gruppe von Menschen, in diesem Fall Frauen, immer wieder auf die gleiche Art und Weise porträtiert wird. Weil das dazu führt, dass junge Mädchen in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Also wenn du als Mädchen immer nur Filme und Serien siehst oder auch Bücher liest, in denen du der Sidekick bist, nicht die Hauptrolle bist, in der deine persönliche Entwicklung nicht im Vordergrund steht, dann verinnerlichst du dieses Bild und bist selber auch der Meinung, dass deine persönliche Entwicklung oder Selbstverwirklichung nicht so wichtig ist. Was dann eben auch dazu führt, dass Frauen in Beziehungen schnell bereit sind, ihre eigenen Ziele hinten anzustellen und also in einer hetero Beziehung dann ihrem Partner den Vorrang zu geben, dass er seine persönlichen Ziele verfolgen kann.
Oder auch, dass man allgemein sagen kann, dass man sich dann überhaupt nicht repräsentiert sieht und damit vielleicht auch gar nicht, also sozusagen implizit dann schon das Gefühl kriegt, man weicht von der Norm ab, wenn man halt dann nicht genau diesem Bild entspricht. Ne? Ich glaube, das finde ich so krass. Also, dass man dann, das hatte ich mitbekommen, um schon mal einen Film einzubringen, als es dann darum ging, bei Wakanda, dieser Superheldenfilm, wo ja alle, fast alle schwarz sind in dem Cast, dass auf einmal dann so, gab dann echt so Stories, wo Kinder meinten so, ja, mir war gar nicht klar, dass ich auch ein Superheld sein kann. Ja. Also, weißt du, im Sinne von, das war immer jemand anders, aber nicht so jemand, der aussah wie ich. Und ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch darin wieder, ne? Dass man dann eigentlich für Frauen insgesamt, oder eigentlich geht das dann für jede Minderheit, aber dass dann sozusagen total in so eine Ecke geschoben wird, was man eigentlich sein kann als Frau. Und wenn das nur darauf reduziert wird, dass man irgendwie geil aussieht oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, seinen Mann unterstützt, dass es dann halt auch irgendwo dann so eine Erwartungshaltung weckt, dass das eigentlich deine Aufgabe ist.
Ne? Voll. Das ist quasi das eine Problem, das eben mit dieser Unterrepräsentation zusammenhängt. Und ein weiteres Problem ist, also wenn wir zum Beispiel mal uns die Serie How I Met Your Mother angucken oder auch Big Bang Theory, da werden immer wieder sexistische Witze gemacht und also die ganze Serie basiert im Grunde auf sexistischem Humor. Und ich hoffe mal, ich möchte mal den SerienregisseurInnen unterstellen, dass die nicht wirklich krasse SexistInnen sind, sondern dass die das eher parodisieren wollen. Aber das Problem ist eben, wenn man immer wieder diese ganzen sexistischen Witze hört, dass man abstumpft gegenüber Sexismus. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Pop Culture Detective kennst, der macht so Video-Essays bei YouTube ich finde super gut, also könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. In seiner einen Folge, da analysiert er diese Serien und sagt eben auch, dass diese Serien wie How I Met Your Mother und Big Bang Theory einen großen Anteil dazu beigetragen haben, dass Donald Trump im Jahr 2016 die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat.
Eine lange Domino-Reihe an Ereignissen,
Genau, weil eben, also er ist ja ein unglaublich schlimmer Sexist gewesen und hat die ganze Zeit super krasse misogene Dinge von sich gegeben.
Und auch aktiv Frauen misshandelt, also voll. Nachweislich.
Und Aber das Problem ist eben, dass wir alle, also die Gesellschaft, das schon so oft gehört haben, mit eben einem Lacher dahinter in einer von diesen Serien, dass es uns überhaupt nicht mehr so schlimm vorkam, wie es eigentlich ist. Also jetzt nicht uns, wir sind ja keine US-AmerikanerInnen, aber eben der amerikanischen Gesellschaft.
Also dass die Theorie quasi ist, dass die Gesellschaft an sich so abstumpft, weil das sozusagen dauerpräsent ist.
Genau.
Dass es halt auch sozusagen den Maßstab in der Hinsicht irgendwie niedrig hält.
Genau, also man tut es nicht.
Dass dann noch durchgeht.
Ja, man tut es nicht mehr als was unglaublich Schlimmes und Sexistisches ab, weil man es schon so oft gehört hat und irgendwie man es schon so als Witz dann verinnerlicht hat.
Ja.
Also das ist schon echt sehr problematisch, wenn es solche weitreichenden Folgen hat.
Genau, und ich glaube, gerade bei Big Bang Theory und bei diesen, also ich glaube, was für mich spannend ist an dem Thema ist, ganz oft merkt man das ja auch nicht so richtig. Ja. Ne? Das ist also gerade sowas wie How I Met Your Mother, das habe ich als Jugendlicher, als junger Erwachsener, was auch immer, habe ich das jeden Nachmittag geguckt. Das lief immer im Fernsehen, als ich von der Schule zurückkam. Und klar, irgendwie man denkt, das ist lustig und man lacht mit und so und es ist unterhaltsam. Und irgendwie wird das ja auch immer sehr, also gerade bei How I Met Your Mother, aber bestimmt auch bei Big Bang Theory, das habe ich halt nicht so oft geguckt, aber das wird ja dann oft auch sehr, auf so einer sehr süßen Art porträtiert. Also es ist irgendwie frauenfeindlich, aber eigentlich geht es ja nur darum, man will irgendwie, weiß ich nicht, eine Connection haben oder eine Frau ins Bett kriegen. Aber es wird alles immer so ein bisschen so gedreht, als ob das ja nur so ein bisschen so ein Spiel ist und das ist alles so ein bisschen harmlos. Und ich habe auch erst viel später erkannt, wie problematisch dann viele dieser Sendungen halt auch sind.
Ja.
Oder da gehen wir vielleicht später noch drauf ein, aber es gibt ja auch ganz oft so ein Ding, dass Frauen irgendwie entführt werden müssen in der Handlung und dann irgendwie dadurch gerettet. So, die wollen das am Anfang gar nicht, aber dann verlieben sich irgendwie in ihren Typen, der sie entführt hat, auf irgendeine Art und Weise. Und dass sowas, bevor ich das zum ersten Mal dafür sensibilisiert wurde, gar nicht gemerkt habe, wie oft das in solchen Geschichten eigentlich vorkommt und wie das eigentlich schon auch total normal ist. Also von Disney bis überall, dass es solche Stories gibt und dass man einfach überhaupt keine Sensibilität dafür mehr hat, weil das ist irgendwie so oft einfach vorkommt.
Genau, da haben wir eben wieder das, dass es so oft vorkommt, dass es dann normalisiert wird. Und es muss gar nicht unbedingt so was Krasses sein wie eine Entführung.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das dann wirklich so oft im echten Leben vorkommt. Ja. Aber es reicht ja schon, dass in den ganzen Filmen quasi der Held die Frau immer wieder bedrängt. Und sie sagt mehrfach, nein, ich möchte nicht mit dir ein Date haben, ich möchte nicht mit dir ausgehen oder was auch immer. Und er ignoriert immer ihr Nein, er akzeptiert es nicht und geht immer weiter, bis sie irgendwann nachgibt und Ja sagt.
Ja.
Und in den Filmen wird es halt so dargestellt, als wäre das was Schönes, weil man irgendwie in den Filmen auch schon weiß, dass sie ihn insgeheim auch gut findet.
Ja,
aber
das
ist halt nicht die Realität.
Ja.
Und wenn man das jetzt auf die Realität überträgt und da hast du einen Typen, der eine Frau sagt, ich möchte mit dir auf ein Date gehen und sie sagt nein und dann läuft er ihr hinterher und packt sie und sagt doch, ich will dich und das ist einfach nur problematisch und unglaublich schlimm und es ist ein Stalker und grenzüberschreitend, aber trotzdem sind viele Männer
total
eben der Meinung,
dass
sie halt immer wieder dranbleiben müssen, bis sie die Frau rumgekriegt haben. Und leider sind auch viele Frauen der Meinung, dass du eben hard to get spielen musst, bis du dann irgendwann, bis er sich genug angestrengt hat, damit du dich jetzt quasi ihm hingeben kannst. Also es ist ja auf beide Seiten wirklich
sich
super schlimm.
So. Ja, ja.
Genau.
Genau, und das Schlimme ist ja nicht nur, dass es dann okay ist, sondern auch, dass es quasi von dir verlangt wird oder erwartet wird, dass du dich so beweist und irgendwie dann so, sonst ist es dir ja nicht ernst, ne? Wenn du dann das Nein respektierst, dann willst du es ja eigentlich gar nicht, wirklich und so.
Genau, und das führt halt dann dazu, dass, also wenn eben die Beziehung schon so anfängt, dass der Mann die Grenzen der Frau überschreitet, also um jetzt hier in dieser Binarität, die du schon am Anfang erwähnt hast, zu bleiben, wie soll das dann in der Beziehung weitergehen? Wenn dann die Frau irgendwann sagt, nein, ich möchte jetzt gerade keinen Sex haben, ja gut, dann denkt er sich halt wieder, ja, ich muss sie jetzt rumkriegen. Und dann werden immer wieder die Grenzen der Frau überschritten. Und das kann einfach, weiß ich nicht, super dramatisch enden.
Ja. Ja, und ich glaube auch ein ganz großes Thema ist, dass einfach die Art von Rollen und die Gewichtung der Rollen total verschoben ist. Ne? Also Männer sind ganz oft Hauptdarsteller, die sind ganz oft irgendwie das Zentrum der Geschichte, eigentlich des Universums irgendwie in diesem jeweiligen Film und alles dreht sich um die herum. Und ganz oft in ganz vielen Filmen sind Frauen ja nur da, um irgendwie Deko-Element zu sein, um die zu unterstützen in ihrem, was auch immer, ne, in ihrem Narrativ, in ihrem, was auch immer, in der Aufgabe, die sie erledigen müssen in dem jeweiligen, in der jeweiligen Story. Und das ist halt immer, also oft Frauen auf so einen zweiten Platz relegiert irgendwie. Und dass es dann gar nicht mehr darum geht, was will das die Frau oder ein Mädchen oder was ist die Bedeutung von ihr in so einer Geschichte oder in dem Leben? Sonst geht eigentlich nur darum, okay, aber inwiefern ist das nützlich für den Typen?
Voll. Und wenn doch mal dann eine Frau quasi im Fokus steht, also wenn es um die Entwicklung der Frau geht oder auch um Frauenfreundschaften oder so, dann sind das halt Filme, die für Frauen gemacht sind,
ja, ja, genau,
die dann nur das weibliche Publikum ansprechen, ja, sollen, aber eben die Filme, bei denen der Mann im Vordergrund steht, bei dem die Frau dem Mann bei seiner persönlichen Entwicklung hilft, die sind dann für alle gedacht.
Ja,
so,
ja.
Das ist halt auch super problematisch.
Ja.
Mir ist sogar schon aufgefallen, dass das halt, also dadurch, dass eben Frauen immer nur so diese Nebenrolle haben, dass es dazu führt, bei Männern oft, dass sie der Meinung sind, dass Frauen überhaupt kein eigenes Leben haben, abseits von Männern. Also mir ist es schon öfter passiert, dass meine männlichen Kumpels mich fragen, so, hä, worüber redet ihr denn, wenn ihr nur unter euch Frauen seid? Weil sie sich irgendwie überhaupt keine Vorstellung davon machen, dass wir ganz normale Menschen sind mit eigenen Interessen, die genauso über die Klimakatastrophe reden und über Politik und über was weiß ich nicht was, wie Männer das tun, wie, wenn sie alleine sind, vermute ich mal. Ich werde dann sowas gefragt wie, ja, redet ihr dann die ganze Zeit über eure Periode oder was? Gott, weil es halt in den Filmen einfach für Frauen nicht vorkommt, dass sie irgendeine eigene Agenda verfolgen, sondern
man kann eigentlich nur über andere Männer reden oder über Kinder.
Genau.
Deine Babys, das ist auch noch okay. Als Mutter darfst du dich noch definitiv halten. Ja, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Das erinnert mich immer an diese Szene bei Titanic, wo die Männer dann alle sagen, okay, jetzt reden wir über Politik und Ernstes und wir lassen die Frauen mal hier. Und dann gehen die alle in so einen anderen Raum und dann ist es so Business.
Ja,
und vorher war nur so, okay, wir müssen jetzt mit den Frauen essen und das gehört sich so. Aber jetzt geht es irgendwie zum richtigen lustigen Teil des Abends und die Frauen können dann ins Bett oder was auch immer, ist uns dann auch scheißegal. Die können dann Tee zusammen trinken und noch irgendwie socializen, aber wir machen dann so das echte männliche
Geschäft.
Genau, das
Geschäft. Wichtige. Und irgendwie ist man der Meinung, ja, es wäre ja heutzutage alles nicht mehr so, aber auch in meinen feministischen Kreisen ist es super krass. Also wenn man sich unterhält, also zum Beispiel jetzt kürzlich waren wir zwei Paare zu viert in der Unterhaltung und es war schon so, dass die beiden Männer die meiste Zeit gesprochen haben und mir ist auch aufgefallen, dass sie sich immer gegenseitig in die Augen geguckt haben und eben die andere Frau und ich halt mehr so dann ab und zu mal ein Stichwort eingeworfen haben.
Ja.
Aber dann irgendwann hat die andere Frau angefangen zu erzählen und was ist passiert? Der eine Mann ist aufs Klo gegangen, der andere hat was zu trinken geholt. Also da merkt man es dann so, die meinen das überhaupt nicht böse.
Ja, klar. Ja.
Aber trotzdem macht es mich wütend. Aber also, sie sind halt der Meinung, so, sie haben jetzt ihre wichtigen Sachen gesagt. Ah, jetzt fängt eine Frau an zu reden. Ich kann mir kurz hier was zu trinken holen. So, ich höre ja noch mit halbem Ohr zu. So wichtig ist es eh nicht. Und sie meinen das nicht böse. Ihnen ist es wahrscheinlich gar nicht mal bewusst. Und auch, ich glaube, die andere Frau hat es gar nicht mitbekommen.
Ja.
Aber natürlich vermittelt ihr auch das Gefühl, das, was du hier zu sagen hast, ist nicht so wichtig. Und das kommt halt davon, dass wir immer wieder überall zu sehen kriegen, was Männer zu sagen haben, ist wichtig. Und das, was Frauen zu sagen haben, ist eigentlich nur dazu da, um den Mann noch wichtiger zu machen.
Ja, das geht gerade ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ja auch ganz oft so bei so Meetings und so, ne? Dass Männer ganz viel reden, aber auch selber nicht merken, wie viel sie eigentlich reden. Und dann, manchmal wird das ja so getimed in manchen coolen Arbeitsorten und dann merkt man so, ah fuck, okay, ja, die Frauen sagen nie was.
Ja.
Und die trauen sich auch nicht oder denen wird ständig ins Wort gefallen, die werden immer unterbrochen. Irgendein Typ wiederholt einfach, was sie gesagt haben und dann ist es eine gute Idee, aber als die Frau das gesagt hat, ist es Schwachsinn und so. Oder niemand geht drauf ein.
Ja.
Und das ist ja auch so zermürbend eigentlich.
Total.
Ne? Weil du wirst einfach nie für das vollgenommen, was du eigentlich gerade bist oder sagst, sondern eigentlich nur, wenn es durch einen anderen Mann irgendwie wahrgenommen wird.
Voll, voll. Das ist super problematisch. Da gibt es eine Internetseite, die heißt, glaube ich, isadudetalking.com oder so. Und da kann man dann in Meetings immer so den Button drücken, ob gerade ein Mann spricht oder eine Frau.
Ach, cool.
Um da mal dann darauf aufmerksam zu machen, wie krass dieser Redeanteil von Männern ist.
Ich meine auch übrigens schon mal eine Studie gelesen zu haben, dass Männer öfter, also wenn sie Frauen hören, im Gegensatz zu Männern, anderen Männern, dass sie dann schneller das Gefühl haben, dass sie schon wissen, was die Person sagen will oder so. Also im Sinne von, die schalten echt einfach früher auch ab.
Ja.
Die sind so, ja, ich weiß schon, was sie sagen will. Auch wenn es einfach nicht der Fall ist.
Krass. Ja, es ist echt super schlimm. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf so die Zahlen eingehen. Also wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass in Meetings und so eben der Redeanteil von Männern deutlich höher ist. Und das ist eben in Filmen ja auch der Fall.
Ja.
Also zum Beispiel in der 90-jährigen Oscar-Geschichte sind insgesamt nur 2 Oscar an Frauen gegangen für die beste Regie.
Genau.
Was eigentlich so einer, ja, vielleicht der wichtigste Oscar überhaupt ist, weil eben die Regisseurin ja einen sehr großen Einfluss auf das gesamte Werk hat.
Ja.
Also da sieht man auf jeden jeden Fall, dass die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind.
Sehr prestigereich.
Ja.
Ja. Genau, ich habe mir auch ein paar Fakten rausgelesen. Ich habe gesehen, dass, ich habe mal so eine Studie gesehen, das war der Redeanteil zwischen Männern und Frauen. Und es kam raus, dass Männer fast doppelt so viel reden wie Frauen in Filmen. Ja. Und also ich glaube, das ist halt auch nur im Durchschnitt. Ne? Es gibt natürlich Filme, wo eigentlich fast gar keine Frauen vorkommen.
Ja, das stimmt.
Also das vergisst man auch. Das ist natürlich immer nur ein Durchschnitt. Genau, und zum Beispiel in den Top 500 Filmen von 2007 bis 2011 gibt es doppelt so viele männliche Hauptrollen wie weibliche. Und das Verhältnis von Männern zu Frauen ist 2,5:1. Ja. Also für jede Frau gibt es 2,5 Männer. Und das ist ja auch eigentlich verrückt, ne? Wenn man denkt, so ist irgendwie fast 50-50 auf der Welt aufgeteilt. Aber dann in so einem Film ist eigentlich zweitrangig.
Genau, und dann ist ja, also kommt eben auch noch hinzu, dass dann eben, wie die Frauen porträtiert werden, oft sehr klischeebelastet ist, dass sie einfach nur bestimmte Rollen erfüllen können. Also da können wir jetzt gleich auch noch ein bisschen deutlicher drauf eingehen. Halt, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht. Ja. Also in Wirklichkeit sind Frauen ja super vielfältig. Also die Frau an sich gibt es ja gar nicht, sondern jede Frau ist ein Individuum und hat eigene Interessen und Ansprüche. Und das wird aber eben in Filmen überhaupt nicht so dargestellt. Da ist es immer entweder dann die Mutter oder die Schwester oder die Freundin oder eben die Trophäe, die irgendwie erobert werden muss.
Ja.
Ja.
Genau, und auch, ich glaube, Aussehen ist natürlich ein großes Ding, darüber haben wir noch nicht so viel geredet. Das ist halt sehr objektifizierend und sie muss eigentlich wunderschön sein und schlank und jung vor allem. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Irgendwie die ganzen Top-Schauspieler dürfen immer alt werden und sie werden immer noch gecastet. Und die ganzen Frauen in Hollywood ab 50 sind dann irgendwie raus aus dem Geschäft und eigentlich will die niemand mehr haben. Aber sie sind dann irgendwie 80 und können dann wieder als Oma auftauchen, aber irgendwie dazwischen gibt's nichts. Und genau, ganz oft, ich habe mal so eine Grafik gesehen, ich glaube, das war Tom Cruise oder so. Und das war immer, wie alt er war und wie alt seine so Co-Darstellerin war. Und die war immer irgendwie 24 und er wollte halt dann, ne, er ist jetzt keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, 60 oder was. Und also irgendwie so, er steigt dann so linear und die Frauen werden bleiben quasi immer.
Furchtbar.
Schwanken dann irgendwie zwischen 22 und 25, aber älter darf sie dann auch eigentlich nicht sein, weil dann ist schon verbraucht irgendwie. Ne?
Ja, das ist sogar so, also nicht nur in Hollywood, sondern auch in Deutschland bei SchauspielerInnen, auch am Theater und so, dass eben den SchauspielerInnen von Anfang an gesagt wird, dass sie sich ein paar Jahre jünger machen sollen, damit das Fenster, in dem sie überhaupt die Chance haben, Rollen zu bekommen, noch etwas größer wird. Was halt unglaublich krass ist. Also je älter Frauen werden, desto geringer wird ihr Redeanteil dann im Film. Und bei Männern ist es fast sogar andersrum. Also je älter sie werden, desto größer wird dann auch ihr Redeanteil. Also und dann hast du ja eigentlich schon von vornherein als Frau, wenn du Schauspielerin werden willst, super Probleme, weil du weißt, okay, ich kann vielleicht jetzt hier 10 Jahre lang erfolgreich sein, aber danach ist es vorbei.
Ja.
Was sind denn das für Berufsaussichten?
Das ist schon mit so einem Abfallsdatum, schon von vornherein. Ja, das stimmt. Ich hatte das auch gelesen bei Rebel Wilson. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja auch bekannte Schauspielerin. Die macht ja viel so Comedy und dass die halt auch immer gelogen hat, wie alt sie ist. Ah, also die war irgendwie schon 30 oder so, als sie angefangen hat in Hollywood und die hat dann immer gesagt, ja, ich bin 20. Und sie hat irgendwie auch damit durchgekommen und es war auch irgendwie völlig. Also klar, dass man das halt machen muss, weil du sonst halt nie eingeladen wirst.
Ja, unglaublich. Und auch, also eben hattest du gesagt, wenn sie dann 80 sind, dann können sie wieder Omas spielen und so. Aber teilweise ist es ja auch so, dass du da dann Großmütter hast, also die angeblich Großmütter sind, aber die halt ungefähr so alt aussehen wie ich.
Ja,
also
ja,
wo du dir auch denkst, was soll denn da verkörpert werden? Also was ist das für ein Frauenbild, das uns da vermittelt wird? Dann kann man es halt auch total verstehen, wenn Frauen, junge Frauen der Meinung sind, sie müssten anfangen, sich Botox zu spritzen oder so, weil das halt so der Standard ist, an dem wir gemessen werden.
Und übrigens auch interessanterweise ja auch am anderen Spektrum, ne? Also auch die Teenies dürfen nicht Teenies sein, sondern die müssen auch irgendwie 25 sein und super heiß. Und die dürfen auch nicht halt aussehen, wie Teenies aussehen, nämlich halt nicht wie ein Supermodel, sondern halt irgendwie halt ein Teenager.
Ja, das stimmt. Dann lass uns doch vielleicht so ein bisschen auf die Rollen eingehen, die Frauen in der Popkultur oder in den Filmen so zugeschrieben werden.
Ja, gerne.
Ja. Also du hattest das vorhin schon angesprochen, dass Frauen eben oft entführt werden und dann quasi gerettet werden müssen. Was ich auch super interessant finde, ist, also ich bin der Meinung, dass Filme auch so ein bisschen was Belehrendes haben sollen. Also ganz oft ist es halt so, dass eine Frau, die eben offensichtlich schon Sex hatte oder die vielleicht auch gerne unverbindlichen Sex hat, dass die dann am Ende stirbt.
Ja.
Und halt die Frau, die sich aufspart für den einen Richtigen, ist dann diejenige, die am Ende gerettet wird.
Ja.
Was halt so, das Bild vermittelt, okay, wenn du rumvögelst, dann wird es kein gutes Ende nehmen.
Ja.
Da vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf das, was wir vorhin gesagt hatten mit den Sexisten in How I Met Your Mother und Big Bang Theory. Da ist eben das Problem, dass diese Sexisten, sie werden nicht abgestraft dafür. Also sie sagen immer wieder diese sexistischen Sachen, aber am Ende des Tages wird gesagt, ach, die sind doch eigentlich ganz liebe Kerle und man darf das einfach nicht so ernst nehmen. Ja. Und das gibt dann halt auch immer wieder den zuschauenden Personen das Gefühl, okay, es ist gar nicht so schlimm. Und genau das Gleiche passiert halt
mit Frauen.
Genau,
ne?
Genau. Und das Gleiche passiert halt hier mit Frauen. Also man hat dann irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich schnell unverbindlichen Sex habe, dann passiert irgendwas Schlimmes mit mir und wenn ich mich aufspare für den Richtigen, dann werde ich belohnt, so ungefähr.
Und auch, dass es ja da so eine Doppelmoral gibt, ne? Weil die Männer sind dann Playboys und Stecher und unheimlich sexy, aber die Frauen sind dann moralisch korrupt und irgendwie Schlampen oder was auch immer. Ne? Genau. Also das ist dann total negativ besetzt.
Voll. Und also hier ist es auch relativ wichtig zu erwähnen, dass eben das auch super oft vorkommt, dass queere Menschen quasi abgestraft werden in den Filmen, also dass sie Opfer von Gewalt sind, dass sie umgebracht werden. Und insbesondere auch bei Disney ist es so, dass eigentlich alle Disney-Bösewichte queer-coded sind. Also Scar zum Beispiel oder auch Jafar, die sind alle, oder auch Ursula von Ariel, die sind alle queer-coded. Und das zeigt natürlich dann auch Menschen, die queer sind, du, mit dir stimmt was nicht, du bist das Problem, du wirst am Ende getötet und bestraft.
Ja, das stimmt, ja. Oder zum Beispiel, ich glaube auch ganz schlimm, bei Basic Instinct ist ja auch Lesbe eigentlich. Ne? Also ganz oft sind dann so die eigentlichen so, also wenn es Frauen sind und die sind irgendwie böse im Film, sind die auch ganz oft queer. Ja, das stimmt, ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Verdammt.
Ja, lernen wir selber noch hier was.
Genau, ja.
Das ist super. Ja, dann nochmal auf diesen Pop-Culture-Detective zurückzukommen, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Also ich habe von ihm sehr viel gelernt.
Ja.
Und er redet in mehreren seiner Videos auch über sogenannte Tropes. Mhm. Ich finde das ein bisschen schwer ins Deutsche zu übertragen, aber ich kann es mal probieren.
Ja.
Also ein Trope ist ein Narrativ, das in Geschichten oder eben Filmen wiederholt zum Tragen kommt. Also das schon so präsent ist, dass man das gar nicht mehr groß umschreiben muss und alle wissen trotzdem, was der Hintergrund ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das greifbar
genug
ist.
Doch, ich glaube schon, genau. Also, dass es quasi ein immer wiederkehrendes Thema oder Narrativ ist, das sozusagen in sich schon eine bestimmte Rahmenhandlung darstellt, in Medien oder Filmen oder auch diversen Medien sozusagen. Ne?
Genau. Und da gibt es eben einige, also es gibt sehr, sehr viele, aber ich wollte jetzt hier nur auf ein paar eingehen, die Frauen dazugeschrieben werden. Das ist zum Beispiel die eine, das hat, glaube ich, der Pop-Culture-Detective selber so benannt, Born Sexy Yesterday. Finde ich einen sehr schönen Namen. Das ist quasi ein weiblicher Charakter, der eben sehr unschuldig und unbedarft dargestellt wird. Oft kommt das in Science-Fiction-Filmen zum Einsatz. Zum Beispiel Lilou vom fünften Element ist da einer dieser Charaktere. Mhm. Also es sind oft Aliens oder Roboter, die halt überhaupt nicht wissen, wie so die menschliche Gesellschaft funktioniert. Die also im Grunde den Geist eines kleinen Mädchens haben, aber eben in dem Körper einer unglaublich attraktiven Frau. Und aber diese Frau...
Und auch oft zufällig ganz halbnackt bekleidet.
Genau,
sind, ne?
Weil sie ist sich ja ihre Sex-Appeals nicht bewusst. Deshalb läuft sie dann auch eben zufällig aus Versehen mal ganz nackt rum, was natürlich dann dem Protagonisten total gut gefällt. Und also das ist halt ein Bild, was super problematisch ist, weil es quasi so Männern, so einem absoluten Alltagsdurchschnittsmann oder auch irgendeinem, weiß ich nicht, vielleicht einem unterdurchschnittlichen Mann, also irgendeinem schlechten Mann, der, weiß ich nicht, nicht gut zu Frauen ist oder so, halt so ein absoluter Nichts nutze, was weiß ich, gibt es aber das Gefühl, dass er in den Augen dieser Frau dann trotzdem der Held sein kann. Einfach nur durch seine Banalität, weil sie halt nichts kennt, weil sie so unerfahren ist, dass alles, was er ihr beibringt, was Besonderes ist.
Dann ist selbst er sozusagen, kann Held sein, dann in so einer Rahmenhandlung. Ne?
Ja. Genau. Und also da sieht man eben, dieser Trope ist nicht dafür geschrieben, dass Frauen sich darin wiedererkennen, dass Frauen sich da irgendwie weiterentwickeln können, sondern es soll einem Durchschnittsmann das Gefühl geben, dass auch er ein Held sein kann.
Und wie unklar auch dann das Machtverhältnis ist, ne?
Voll.
Also, dass sozusagen sie ist eigentlich so unschuldig und er weiß wo es lang geht und wie die Welt funktioniert und er kann ihr das dann erklären und zeigen und sie führen eigentlich.
Ganz
und sie folgt auch gerne. Ne?
Genau.
Genau, ich glaube, Einer der anderen, die ich kenne, ist dieses Manic Pixie Dream Girl. Mhm, das gibt es ja auch in Literatur oft, gerade in so Young Adult Novels. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich kenne da John Green als Autor. Ich glaube, dem wird das oft nachgesagt. Mhm. Genau, und da geht es immer um Mädchen meistens, also meistens junge Frau, Mädchen, die nur existiert, um eigentlich den Protagonisten irgendwie mit Rat und Unterstützung zur Seite zu stehen. Ja. Und sie ist immer so ein bisschen mystisch und irgendwie süß und unschuldig und hat selber eigentlich keine eigenen Interessen und ist eigentlich nur da in dieser Geschichte dann, um dem Protagonisten zu helfen. Und genau, also ich habe mir auch aufgeschrieben zum Beispiel 500 Days of Summer, ja, okay. Da ist Summer so ein bisschen so eine Rolle, oder ja, Belle bei Schön und das Biest, ne? Also irgendwie, es geht kaum um sie als Person, mhm. Man weiß eigentlich überhaupt nichts über sie, sondern es geht nur darum, inwiefern ist sie eigentlich für diesen Typen dann nützlich, ja. Und kann ihm bei seiner Geschichte dann weiterhelfen und ihn voranbringen.
Ja, das stimmt. Dann ein weiterer dieser Tropes ist das Cool Girl. Und vielleicht sage ich das kurz zwischendurch, weil ich da gerade dran denken musste, als du über das Manic Pixie Dream Girl gesprochen hast. Ich erinnere mich daran, als ich so 14 war oder so, da hatte ich so 3 beste Freundinnen und wir waren irgendwie auch mit ein paar Jungs so in der Clique. Und ja. Wir haben uns dann öfter drüber unterhalten, halt so wir Mädchen, welche Rolle wir sein wollen irgendwie. Also und da sind genau diese Tropes so zum Tragen gekommen. Und irgendwie haben wir uns auch immer über diese Jungs identifiziert und haben die halt immer so dann auch gefragt, wie die uns sehen. Und über mich haben sie immer alle gesagt, ich wäre so easygoing. Deshalb habe ich mich dann eben total mit diesem cool girl identifiziert, ja. Und habe dann auch eben probiert, diese Rolle total zu erfüllen.
Ja.
Ja, vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zu diesem Cool Girl. Also ein Beispiel dafür ist Robin in How I Met Your Mother, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Es ist eben also also auch immer eine sehr attraktiv dargestellte Frau, die sich aber für diese ganzen Frauenthemen nicht interessiert. Also das sage ich jetzt so abwertend nicht, weil ich das so sehe, diese ganzen Frauenthemen, sondern weil es eben dann so dargestellt wird, dass sie halt irgendwie viel cooler ist als andere Frauen. Sie ist one of the guys, sie trinkt gerne Bier, sie isst gerne Hotdogs und Chicken Wings, ist aber natürlich trotzdem super dünn. Sie ist überhaupt nicht emotional. Man kann sie eigentlich die ganze Zeit ignorieren und schlecht behandeln. Aber sie, sie meckert nie rum. Und dadurch, dass sie halt so cool ist, werden aber gleichzeitig alle anderen Frauen eben abgewertet. Also wenn eine Frau dann eben mal sagt, hey, ich habe hier auch Bedürfnisse, du hast mich hier irgendwie ungerecht behandelt, dann wird gleich gesagt, oh, wieso bist du nicht so entspannt wie hier das Cool Girl?
Ja.
Was eben auch Frauen dann zeigt, welchen Platz sie in der Gesellschaft haben. Also du darfst hier nicht zu laut werden, du darfst nicht zu viel irgendwie Ansprüche stellen, sei doch lieber das the cool girl.
Ja, am besten nicht anecken auch, genau. Ne? Einfach, das ist dann nur nervig irgendwie.
Genau.
Ja, ich finde es auch total interessant, also irgendwie, also eine Sache ist ja das festzustellen, was wir irgendwie bis jetzt gemacht haben, und die andere Sache ist ja auch, wieso ist das eigentlich so? Mhm. Und ich glaube, das ist schon in einem größeren Kontext natürlich der Gesellschaft allgemein, also dass irgendwie natürlich auch einfach Frauen weniger in solche Machtpositionen kommen, mhm. dass sie dann darüber entscheiden können, dass sie ihre eigenen Geschichten schreiben können, dass sie Regisseurinnen sein können, Kamerafrauen, was auch immer. Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass oft, glaube ich, das auch so komplettiert wird, als ob sozusagen es diesen Markt gar nicht gäbe. Ne? Mhm. Also irgendwie so, man sagt, okay, Frauenfilme, das muss emotional sein, es muss eine Liebesgeschichte sein und die Männer, die wollen eigentlich nur Action sehen und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Mhm. Also es gibt irgendwie nicht so ein Verständnis von, ja gut, aber vielleicht wollen die Frauen ja auch irgendwie, dass es abgeht oder was auch immer, ne? Die wollen ja auch nicht vielleicht nur eine Liebesgeschichte sehen, sondern was weiß ich, ein Psychothriller oder irgendwas anderes, aber das wird dann irgendwie direkt schon abgetan, so nee, das ist eigentlich für Männer.
Ja.
Und was ich dazu noch sagen will, ist, ich finde das so spannend, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so eine ganz bestimmte Industrie, mhm. also Film, also es geht ja um sehr viel Geld und es gibt ein super hohes Risiko.
Ja.
Also ne, für jeden Film werden irgendwie mehrere Millionen ausgegeben, selbst in Deutschland. Ich glaube, jeder Tatort ist ja irgendwie, hat ein Budget von 2-3 Millionen oder so. Und trotzdem, oder gerade deshalb, ist es dann so, okay, kann man überhaupt eine Frau mit so einem Risiko überhaupt beauftragen, ne? Kann die das handeln? Also ich glaube, ganz oft sind Frauen überhaupt nicht in solchen Positionen, dass man denen das halt zutraut. Und dann heißt es direkt so, ja, okay, also ich meine, irgendwie, das ist so ein Macht- und so ein Geldding, dass in all diesen Entscheidungspositionen sowieso nur Männer sitzen. Ne? Also dann irgendwie bei den ganzen Produktionsfirmen sitzen nur Männer, bei den ganzen Führungsetagen, bei den ganzen Filmverleihfirmen und dann natürlich auch bis runter zum Set, wo das um sehr viel Geld geht, es ist gefährlich, es sind große Maschinen, Lampen, Kameras, das sind alles technische Sachen. Und ich glaube, sozusagen von oben der Kette, also diesem, irgendwie dieser Business-Etage bis hin zum Filmset ganz unten, ist es super schwierig für Frauen irgendwo da reinzukommen. Und natürlich, dann entstehen halt nur Geschichten und Filme, wie Männer sich das halt vorstellen oder was die denken, was man halt sehen will.
Genau, das ist halt das Ding. Also es ist eben so männerdominiert und dadurch werden dann auch eben diese klischeehaften Filme gemacht, die halt so angeblich für Männer und angeblich für Frauen sind. Also das, was Männer denken, was Frauen wollen. Ja. Und dadurch sind wir dann quasi wieder beim Anfang, dass dann eben die Männer oder Frauen sich auch jeweils nur in diesen Rollen repräsentiert sehen und deshalb auch der Meinung sind, sie können quasi nur diese Rollen annehmen und dann hat man irgendwie wirklich so eine self-fulfilling prophecy.
Ja.
Ja,
das ist ein Teufelskreis eigentlich.
Genau, das ist ein Teufelskreis. Ja. Und es muss einfach mal durchbrochen werden. Also man hat das bei den Disney-Filmen ganz deutlich gemerkt, dass es eben auch sehr, sehr lange halt so diese klassische Erzählung war. Prinzessin wird entführt, der Prinz muss sie retten, bla bla bla. und sobald dann eben Frauen an den Drehbuchautoren, also auch als Drehbuchautoren eingestellt wurden, als sie mit am Tisch saßen, dass dann auf einmal die Geschichten ganz andere wurden. Dann gab es auf einmal solche Prinzessinnen wie, ach, wie heißt sie denn noch, die Rothaarige von Brave, irgendwas mit M. Ich weiß es nicht mehr, sorry.
Ja, aber ja, bei Brave, ja.
Genau, da hast du dann auf einmal eine Prinzessin, die keinen Bock hat, Prinzessin zu sein, die jagen gehen will und solche Sachen.
Ja.
Und ja, dadurch wird es dann mal etwas aufgebrochen. Oder auch Frozen ist dann mal eine ganz andere Geschichte. Da natürlich gibt es da auch, also die Eiskönigin, natürlich gibt es da auch eine Liebesgeschichte, aber im Grunde genommen steht die Liebe zwischen den zwei Schwestern im Vordergrund.
Ja.
Und das passiert eben, wenn man Frauen daran teilhaben lässt, die Geschichten zu schreiben. Dann hat man nicht mehr nur eine einseitige Sicht.
Ja.
Auf die Welt, sondern eine etwas vielfältigere. Und ja, das ist einfach super wichtig. Und natürlich, dann geht es auch nicht nur um Frauen, sondern auch um andere Minderheiten, die da vernünftig mit in den ganzen Entstehungsprozess mit einbezogen werden müssen, damit dann das Endergebnis auch diverser ist und auch wirklich die Realität besser abbilden kann.
Ja.
Und ja, dann ist es irgendwann auch leichter für Minderheiten, in diese ganzen Rollen entlang der Filmentstehung reinzukommen. Also nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, weil sie sich selbst in diesen Rollen sehen können, weil sie sich selbst vorstellen können, diese Rollen zu ergreifen.
Ja, ja, und auch total, also was mich immer wieder erschreckt, ist, dass das ja für alle Minderheiten dann gilt.
Ja.
Ne? Also ich habe das ist jetzt vielleicht, geht ein bisschen auf so einen Seitenarm, aber ich habe das letztens gelesen online, dass jemand das kritisiert hatte und die meinte, ganz oft ist das zum Beispiel bei schwulen oder queeren Geschichten allgemein, aber gerade bei schwulen Männern ist es so, dass halt die Männer selber, die dann solche Filme machen, halt straight sind oder irgendwie hetero. Und die einzigen, die eigentlich diese Filme machen können, sozusagen, sind dann halt die paar Frauen, die dann doch reinkommen. Und die machen dann halt oft irgendwelche so Teenie, so Coming-of-Age-Filme. Ne? Und es ist dann sehr spezifisch in so einer Nische-Ecke. Aber es gibt halt eigentlich keine Filme, wo es einfach von schwulen Männern sind, über schwule Männer, die halt auch nicht 16 sind, sondern irgendwie 30 und irgendwie, weiß ich nicht, ne, dann vielleicht irgendwie ein etwas bunteres Leben führen oder viel Sex haben oder was auch immer. Sondern es ist immer so eine kleine Romanze zwischen Schülern oder so. Und weil das halt dann auch wieder klein gehalten wird in so einer Ecke und die können eigentlich nie über ihre eigenen Erfahrungen und über ihr eigenes Leben Filme machen.
Ja.
Und ich glaube, so ist es dann bei jeder Minderheit. Ne? Also
total.
Selbst wenn das dann mal zutage kommt, ist das so eine bibifizierte irgendwie Vanilla-Version davon und das darf gar nicht irgendwie in seiner ganzen Tiefe eigentlich ergründet werden.
Ja, genau. Und also wenn es dann doch mal irgendwie vorkommt in den Filmen, dann ist es halt auch vordergründig. Also dann geht es zum Beispiel so, weiß ich nicht, darum, dass sich ein Teenie outet und was er, sie dann Probleme mit den Eltern hat. Aber das einfach in einem Film, wo jetzt gar nicht Homosexualität das Hauptthema ist, dass dann einfach ein Paar vorkommt, das schwul ist. So ganz,
das ist super
ganz
selten.
Normal. Ja, genau. Sowas gibt es dann auch super selten.
Ja. Es ist immer, du wirst entweder, machst ein Coming-out oder du hast AIDS.
Genau.
Es gibt eigentlich nichts anderes. Es ist entweder,
und am Ende stirbst du.
Ja, also in jedem Fall geht es schlecht. Das ist das Wichtigste, was man darüber. Genau, vielleicht kann man dazu sagen, wie, also es gibt ein paar coole Sachen, wie man so problematische Filme erkennen kann.
Ja.
Beziehungsweise, genau, also es gibt so einen Test, der heißt Bechdel-Test oder wird auch Bechdel-Wallace-Test genannt. Genau, der wird 1985 von einer amerikanischen Cartoonzeichnerin und Autorin Alison Bechdel eingeführt, um sich auf stereotypische Darstellungen weiblicher Figuren im Film aufmerksam zu machen. Und das, ich glaube, das kam in ihrem eigenen Comic vor und dann ist das so ein bisschen explodiert. Und ich glaube, da gibt es zwei, manchmal drei Fragen. Mhm. Und zwar die erste ist, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Also sozusagen, das muss der Film erfüllen. Zweitens, sprechen sie miteinander? Manchmal steht da auch immer mindestens eine Minute lang. Mhm. Und drittens, unterhalten sie sich über irgendwas anderes als einen anderen Mann.
Ja.
Und lustigerweise.
Traurigerweise,
aber ich meine auch verblüffenderweise, muss man dazu sagen, ist es ganz oft so, dass extrem viele Filme diesen Test nicht bestehen.
Ja.
Und auch sehr viele bekannte Filme, zum Beispiel Herr der Ringe, also etliche Filme, die auch preisgekrönt sind. Und es gibt einfach keine Frau, die irgendwann mal irgendwas sagt, was nicht über einen anderen Typen geht.
Ja, das finde ich auch wirklich super beeindruckend, diesen Test, weil es so viele Filme, aber auch Bücher gibt, die ihn eben nicht bestehen. Zum Beispiel, ich war letzten Monat in dem Harry Potter Theaterstück in Hamburg, was unglaublich gut war. Oh mein Gott, also unglaublich teuer, unglaublich lang, aber auch unglaublich gut. Aber auch dieses Theaterstück hat den Bechdel-Test nicht bestanden. Es gibt mindestens zwei Frauenrollen, ja. Sie sprechen auch miteinander, man kennt sogar ihren Namen, aber sie sprechen nur über Harry. Sie sprechen über nichts anderes, beziehungsweise Harrys Sohn.
Ja.
Dementsprechend Bechdel-Test nicht bestanden. Und ein anderes Beispiel, was ich auch super krass finde, ist Sex and the City. Es ist eine Serie, wo es halt um Frauen geht, wo nur Frauen reden eigentlich die ganze Zeit, aber sie reden nur über Männer.
Ja.
Es geht nur um Sex und mit wem sie gerade eine Affäre haben.
Ja.
Und also einmal wird es sogar angesprochen in der Serie selbst. Da sagt, glaube ich, Miranda, die eine Anwältin ist, die sicherlich auch viele interessante Dinge in
andere
ihrem Leben
Sachen
erlebt.
Zu bieten hat.
Ja, aber sie sagt selber irgendwas so in die Richtung, es kann doch nicht sein, dass wir vier intelligente, berufstätige Frauen nichts anderes uns zu erzählen haben, als über Männer zu reden. Also es wird sogar angesprochen. Also irgendwie ist da offensichtlich schon bekannt, dass dieses Problem besteht, aber trotzdem ist es halt
es
so. Also sie reden nur über Männer.
Weitergeführt,
finde ich super krass.
Ja, es ist total krass. Und es gibt dann auch extra Webseiten, ne, wo Leute einfach jeden Film katalogisieren. Leute gucken sich das an, Leute streiten natürlich auch darüber, zählt das jetzt schon darunter oder nicht. Und man muss dazu sagen, die Kriterien sind ja auch lächerlich.
Ja, voll.
Niedrig. Ne? Ja. Also es muss nur mindestens zwei Frauen geben, die miteinander reden. Und es darf nicht nur darum gehen, ob sie irgendeinen Typen heiß finden.
Ja.
Ne? Also man wundert sich echt, wie kann es eigentlich sein, dass das niemandem auffällt, dass irgendwie dein Film das nicht besteht.
Das ist so, so schlimm. Aber das ist halt wieder das Ding. Also wenn du ein Mann bist und wenn du nur Männer um dich herum hast, dann denkst du halt, Frauen hätten kein eigenes Leben und stellst sie dann auch wieder so dar.
Aber kann das sein, Ironia? Also ich meine, muss das nicht irgendwann mal schon aufgefallen sein, dass Frauen auch eigene Interessen haben?
Also ich finde, es wird jetzt langsam hoffentlich besser. Also insbesondere, wenn man so Netflix-Serien hat oder so, da kommt es schon wirklich sehr oft vor, dass dann jetzt Frauen im Vordergrund stehen oder auch Women of Color ihre Geschichte erzählen oder auch queere Menschen endlich mal zu Wort kommen. Also es ist da, glaube ich, langsam ein Stein ins Rollen gekommen. Aber insbesondere so bei Hollywood-Filmen ist es schon noch sehr, sehr weit davon entfernt. Interessant ist eben auch zu sagen, dass sehr oft dann der Bechdel-Test nur bestanden wird, weil die Frauen sich dann über Hochzeiten oder Kinderkriegen unterhalten.
Ja.
So, also das sind dann auch Themen, die Frauen wohl sagen dürfen und dann wird gesagt, okay, sie haben den Bechdel-Test bestanden. Aber deshalb ist es eben auch sehr wichtig zu sagen, dass dieser Bechdel-Test auf keinen Fall ein Zeichen dafür ist, dass ein Film nicht sexistisch ist.
Ja.
Also auch wenn der Bechdel-Test bestanden wird, kann es trotzdem ein super problematischer sexistischer Test sein. Und andersrum,
Film sein.
Ja. Und andersrum, auch wenn er bestanden wird, kann es trotzdem immer noch ein sexistischer Film sein.
Ja.
Also habe ich jetzt zweimal das Gleiche gesagt?
Aber wir haben verstanden, was du meinst.
Okay, alles klar. So.
Nee, genau. Und auf jeden Fall auch, dass sozusagen der Test selber ja auch nur so ein Mindestmaß ist.
Genau.
Ne? Also das sozusagen nicht mal das erreichen die.
Ja.
Und ich finde es wirklich erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Das bedeutet ja auch, wie zweidimensional dann so eine Frau überhaupt in so einem Film dargestellt wird. Also es hat ja dann, also wenn du wirklich über nichts anderes reden kannst als über einen anderen Mann, wenn du überhaupt zu Wort kommst, was schon nicht gegeben ist, dann darfst du halt eigentlich nicht über jemand anderen reden. Also das kommt überhaupt nicht vor. Das ist nicht vorgesehen für dich als Character einfach.
Genau. Und es gibt eben auch noch viele andere Tests, die dann eben ähnlich sind, also an dem Bechdel-Test auch orientiert sind teilweise, die auf andere Minderheiten hinweisen, sodass es dann zum Beispiel heißt, gibt es mindestens zwei schwarze Charaktere, unterhalten die sich miteinander, reden sie über was anderes als weiße Menschen. Und ja. Das ist eben auch die große Mehrheit der Filme, die da durchfällt. Also es geht nicht nur um Frauen, die unterrepräsentiert sind, sondern eigentlich jede Minderheit wird unterrepräsentiert. Und die einzige Form von Mensch, die du sein kannst, um dich vielfältig und auf unterschiedliche Art und Weise repräsentiert zu sehen, ist, wenn du ein weißer Mann bist. Wahrscheinlich auch alt. Cis-Mann. Weißer, alter Cis-Mann. Heterosexueller Cis-Mann. Ja.
Genau, und ich glaube, es gibt dann interessante Gegenbeispiele, dass zum Beispiel Filme, die den Bechdel-Test bestehen, auch viel erfolgreicher sind, finanziell viel bessere Ergebnisse einfahren. Also man kann auch ein Argument dafür machen, dass es auch nicht rational ist, sozusagen Geschichten zu schreiben und Filme zu drehen, die denen nicht bestehen. Also voll. Das zeigt es ist ein Indiz dafür, dass es auch einfach qualitativ ein schlechter Film ist.
Ja, es ergibt
auf irgendeiner bestimmten Art und Weise, ne? Also
es ergibt ja auch total Sinn. Also wenn du halt solche Filme hast, die so eindimensional sind, dass eben Frauen da überhaupt nicht zu Wort kommen, dann ist er wahrscheinlich auch für Frauen weniger ansprechend und dann hast du einfach mal die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen. Aber wenn du eben Filme machst, in denen Frauen auch zu Wort kommen, die halt dann einfach ein bisschen vielfältiger aufgestellt sind, hast du ja auch ein doppelt so hohes Publikum auf einmal, das potenziell auch ins Kino geht und potenziell auch einen zweiten Teil sieht. Ja. Also eigentlich schneidet man sich selbst ins eigene Fleisch, wenn man Filme schreibt und produziert, die den Bechdel-Test nicht bestehen.
Ja, ja und ja auch, also die Idee, dass vielleicht wollen ja Männer auch was anderes sehen als nur Rumgeballer oder so. Ne? Also es ist ja auch, das finde ich ja, wie bei allen diesen Geschichten zur Gleichberechtigung und zur Emanzipation und Feminismus, also die Männer leiden ja auch darunter.
Natürlich.
Weil die haben ja noch Scheißfilme und sozusagen ihnen gegenüber werden ja auch immer dann hohe Anforderungen gestellt, dass sie dann sozusagen, keine Ahnung, dann Krieger sein müssen oder Actionhelden und die dürfen auch nicht sensibel sein. Und so. Also es geht ja dann irgendwie auch in beide Richtungen.
Ja. Ja, voll. Auch was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass eben Männern das Bild vermittelt wird oder auch kleinen Jungs wird schon das Bild vermittelt, dass sie eben die Frau erobern müssen. Ja. Also ich habe mich mal mit einem Vater unterhalten, der einen 3-jährigen Sohn hat und der hat erzählt, dass sein Sohn eben in die Nachbarstochter verliebt ist und dass der dann ganz traurig war, weil sie gesagt hat, sie möchte nichts von ihm und dann hat der Vater seinem 3-jährigen Sohn erklärt, ach, du musst einfach dranbleiben, irgendwann kriegst du sie schon rum. Also
Gott, Gänsehaut.
Es ist halt Realität, ne? Ja. Und wenn du das dann in den Film immer wieder auch vorgekaut kriegst, dann hast du irgendwelche Schienen. Ja. Und natürlich wäre es schöner, wenn wir alle uns einfach so entwickeln könnten, wie wir sind und wie wir sein wollen und nicht irgendwelche Rollenbilder in unserem Kopf hätten, die wir denken, erfüllen zu müssen.
Wie ist das denn, Ronja, für dich persönlich? Würdest du sagen, eigentlich dürfte man keinen Film mehr gucken, der den Bechdel-Test nicht besteht? Muss man da eigentlich so hart sein?
Also das ist halt schwierig. Zum Beispiel Harry Potter hätte ich dann ja nicht sehen können. Ja. Das Ding ist auch, man weiß es ja vorher immer nicht.
Ja, das stimmt. Wenn es nicht jemand anders schon katalogisiert hast auf diversen Webseiten.
Vielen Menschen fällt es halt auch überhaupt nicht auf. Mir fällt es inzwischen auf und ich würde das dann auch definitiv Leuten weitergeben, aber ich würde Harry Potter auch trotzdem weiterhin Leuten empfehlen. Ich finde, das dann zu blockieren, ist irgendwie die falsche Herangehensweise, weil man sich damit selbst dann auch irgendwie wirklich das Leben schwer macht. Wichtiger ist es halt, darüber aufzuklären, darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Problem besteht und dass sich das ändern muss.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Vor allem, also es ist ja auch legitim zu sagen, man will irgendwie einen Film sehen, wo nur Männer vorkommen oder irgendwie, ich will eine Männergeschichte, sowas wie Herr der Ringe. Also ich meine, in dem Kontext, in dieser Fantasiewelt macht das ja auch irgendwie Sinn. Dass es dann halt Männer sind, die halt, ne, wie in so Mittelalter in Europa, dann halt die Krieger sind sozusagen. Auch wenn, also das kann man bestimmt auch kritisieren, aber irgendwie passt das ja dann auch in den Gegebenheiten dieses Universums. Ich glaube, das wirklich Erschreckende ist halt, dass das im Aggregat jeden Film betrifft. Also dass es sozusagen dann kaum Filme gibt oder nur eine Minderheit, die das bestehen. Also es sollte die Ausnahme sein und nicht die Regel. Das ist das Problem.
Es sollte die Ausnahme sein, nämlich auch, dass du eben sagst, das passt ja in diese Welt und in dieses Universum. Das liegt ja auch daran, dass wir das immer so sehen. Klar, wenn wir einfach eine super große Auswahl an Filmen hätten, wo Frauen einfach die Heldinnen sind, die irgendwo einen Ring in einen Berg werfen, dann würden wir vielleicht auch sagen, es passt ja auch in dieses Universum. Wären das alles Frauen gewesen, dann wäre es halt ein Frauenfilm gewesen und hätten Männer sich diesen Film nicht angeguckt. Und das ist halt auch das Problem. Und deshalb muss einfach irgendjemand das aufbrechen, sodass Filme, egal wer der die Protagonistin ist, für alle da sind und es nicht, das ist ein Männerfilm, das ist ein Frauenfilm. Und Frauenfilme behandeln dann Babys und Hochzeiten und Männerfilme Action und Autos.
Ja, Ronja, haben wir uns um Kopf und Kragen geredet. Also genau, denkt darüber nach, das nächste Mal, wenn ihr ins Kino geht. Und wir haben uns ja gefreut, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, falls ihr noch Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns an hallo@linksgrünversifft.net.
Grün mit UE, genau, wir freuen uns sehr von euch genau, zu hören. Richtig. Auch gerne, wenn ihr weitere Filme kennt, bei denen der Bechdel-Test nicht bestanden wird, schreibt uns die gerne. Wir werden uns jetzt noch lecker Pizza machen.
Genau, und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.
Genau, bis dann.
Bis Ciao. Dann, tschüss.